Queer Revier, der LGBTQ+-Podcast mit Carla und Ailina.
Wir reden heute mit der lieben Janina über ein richtig wichtiges Thema, finde ich, die Aufklärung oder vor allem queere Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. Ja, und weil wir das natürlich nicht alleine machen wollen, haben wir uns, ich finde, eigentlich die beste Gästin eingeladen, die es gibt dafür. Nee, muss ich jetzt mal sagen. Genau, wir haben Janina über Insta gefunden und du darfst es auch gleich mal vielleicht selber erzählen, was du machst, wer du bist. Aber ich muss noch dazu sagen, ich habe dich auf Insta gesehen und ich fand, wie du da schon aufklärst, queere, aber auch pädagogische Aufklärungsarbeit leistest, super cool. Und deswegen mussten wir dich hier haben. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Hallo, schön hier zu sein.
Ja, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
Ja, richtig gerne, genau. Ich heiße Janina, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin 30 Jahre alt, queer und hauptberuflich Sexualpädagogin und mache aktuell noch eine Weiterbildung zur Sexualberaterin. Also sehr viel Sexualität in meinem Leben, auch auf beruflicher Ebene. Genau, und neben meiner quasi Tätigkeit als Sexualpädagogin bin ich noch auf Instagram aktiv mit dem Account Lust und Lieben und mache da auch Aufklärungsarbeit, vor allen Dingen eben auch zum Thema Queer. Ne?
Sehr gut, ja. Wir haben auch reingeschaut und ich finde es, also Carla hat schon gesagt, Carla schwärmt schon die ganze Zeit, aber ja, es ist wirklich mega cool, muss ich auch sagen. Und ich habe auch gesehen, auf deiner Website, die du ja auch hast, dass du viel Workshops, also viel Programme und Angebote eben vor allem auch für Kinder und Jugendliche hast, ne? Wie viel würdest du denn sagen, arbeitest du denn mit vor allem Kindern und Jugendlichen zusammen? Was hast du da in der letzten Zeit so erlebt?
Ich würde tatsächlich sagen, dass das so aktuell mein Hauptgebiet ist, in dem ich unterwegs bin. Also ich bin ganz viel vor allen Dingen an Schulen, also Sexualpädagogik meint tatsächlich Aufklärungsarbeit. Da denken viele ja tatsächlich auch erstmal an schulischen Kontext, ist tatsächlich auch so, aber ich gebe auch Fortbildungen für Fachkräfte, für Erwachsene, für Menschen, die sich dafür interessieren. Aber die Hauptzielgruppe sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen eben an Schulen, aber auch ich sag jetzt mal in Wohngruppen, ich war auch schon in Jugendzentren, in Internaten, also das die ganze breite Palette, wo man Kinder und Jugendliche so erreicht. Vor allen Dingen sind es aber Jugendliche. Mhm.
Sehr cool. Und ab welcher Klasse ist es ungefähr?
Also ich bin tatsächlich vor allen Dingen so ab Klasse 6 aufwärts unterwegs. Wenn ich jetzt so eine Durchschnittszahl benennen müsste, sind die so meistens 8. und 9. Klasse. Mhm. Hat aber schon 11. und 13. Also es ist gemischt. Es geht durch die ganze Schullaufbahn.
Wie kann man sich das denn jetzt so grob vorstellen? Also du bist Sexualpädagogin und machst jetzt eben deine Fortbildung zur Beraterin. Was genau machst du denn dann da jetzt konkret?
Also Sexualpädagogik vielleicht als so ein Beispiel, wenn ich jetzt von einem Schulworkshop ausgehe, dann ist es ganz oft so, dass meist irgendwie Lehrerinnen oder Fachpersonen, die diesen Workshop organisieren für ihre Kinder und Jugendlichen, auf mich zukommen und entweder sagen, hey, wir hätten ganz gerne eine sexualpädagogische Fachkraft von außen, die in den Unterricht kommt und rund um das Thema Sexualität allgemein aufklärt. Also dass das ein sehr, ich sag mal, breit gestreutes Thema oder eine breit gestreute Anfrage ist. Oder sie kommen mit einem spezifischen Wunsch. Also was ich jetzt letzte Woche beispielsweise hatte, war ein Workshop, das passt ja sehr gut zum Podcast, zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, dass das auch explizit angefragt wurde. Genau, und ich nehme dann diese Themenwünsche mit und bereite dafür dann einen Workshop vor. Also ich bringe ganz viele Materialien und vor allen Dingen auch Methoden mit, weil ich finde, es ist leichter, Wissen zu vermitteln, wenn man ja einfach nicht so einen stumpfen Frontalunterricht hat, wo eine Person vorne steht und die ganze Zeit redet, sondern wo man selbst auch ins Machen kommt. Und einige Übungen sind auch so ausgelegt, dass das so ein bisschen mit der Selbsterfahrung von den Kindern und Jugendlichen dann läuft. Und ich finde es immer noch mal leichter, für sich selbst zu lernen und nachzuvollziehen und zu verstehen, einfach wenn man die Übungen selbst macht. Und deswegen mache ich das auch ganz gerne mit Kindern und Jugendlichen.
Sehr cool. Ja, ich finde das so, so wichtig. Und ich hätte es mir damals so krass gewünscht, dass es bei mir in der Schule, Alina, wir hatten das auch ein bisschen im Vorgespräch und wir haben das auch schon öfter, glaube ich, auch vielleicht mal in Folgen thematisiert. Das bei mir zumindest war es so auch in der Schule, wir hatten auch Sexualaufklärung, aber eben überhaupt nicht queer. Also da war nichts in Bezug auf geschlechtliche Vielfalt oder irgendwas zu finden. Und ich denke mir manchmal, hätte es das gegeben, hätte ich vielleicht früher auch selber gemerkt, dass ich queer bin. Also wirklich, ich finde das so wichtig und ich finde das so schön, dass es das jetzt gibt. Mhm. Aber ich hatte das total, also ich habe das so vermisst bei mir selber.
Voll. Ich muss auch sagen, wenn ich so drüber nachdenke, also da gibt's gar keine Erinnerungen irgendwie. Ich kann mich auch nur noch ganz spärlich, muss ich sagen, an den Sexualunterricht erinnern, aber nee, dass da überhaupt das Wort mal Homosexualität oder irgendwelche Geschlechteridentitäten oder irgendwas, ich glaube, dieses Wort kannten die damals auch noch gar nicht. Ich glaube aber, ich weiß gar nicht, das ist jetzt vielleicht auch eine Frage an Janina, wie ist es heute? Weil ich glaube, dass mittlerweile Schulen ja eben, oder ich weiß nicht, kannst du ja gerne berichtigen, Schulen mehr begriffen haben, dass es durchaus Sinn macht, nicht einfach nur den Sexualunterricht den Lehrkräften zu überlassen, sondern eben auch speziell geschulte SexualpädagogInnen dafür mit ins Boot zu holen. Also merkst du das auch, dass sich das jetzt in den letzten Jahren, dass sich das dahingehend, dieser Trend verfestigt hat? Oder bist du da eine von wenigen? Wie ist es heute?
Ja, also ich muss leider sagen, die Erinnerung, die ihr beide an euren Sexualkundeunterricht habt, den teile ich leider auch. Oder die Erinnerung teile ich leider auch. Und ob sich da was geändert hat, ich finde, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich kann da jetzt erstmal nur für mich sprechen, beziehungsweise für Niedersachsen und Hamburg. Also ich lebe in Niedersachsen und arbeite vor allen Dingen in Hamburg, mache aber tatsächlich auch sehr viel in Niedersachsen oder auch halt dann bundesweit. Und ich finde, was so ein Bewusstsein betrifft, von wegen externe Fachkräfte heranholen, das finde ich ist schon gestiegen, das merke ich. Hat aber auch sehr stark dann mit der Schule oder der Einrichtung jeweils zu tun. Also das hängt dann oft an einer Person, die da irgendwie besonders engagiert ist und sagt, hey, wir holen da mal jemanden ran. Und es ist tatsächlich auch oft eine Geldfrage, also ob Schulen das Budget haben, sich das leisten zu können. Also als freiberufliche Person, die ich bin, bin ich halt tatsächlich darauf angewiesen, dafür ein Honorar zu nehmen. Und dementsprechend ist das auch was, das steht und fällt oft damit. Und was jetzt aber Inhalte betrifft, also ob das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt stärker im Unterricht verankert ist, das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Was ich sagen kann, ist, dass es eigentlich klare Vorgaben zur Integration des Themas im Unterricht gibt, wie das dann von Lehrkräften auch umgesetzt wird. Also wenn man eben nicht eine externe Person ranholt, und das ist halt oft der Fall, dass die Lehrkräfte vor allem zum Beispiel im Biologieunterricht, die müssen dann ja quasi auch die Sexualkunde-Einheit übernehmen. Wie die und ob die das dann umsetzen, das ist tatsächlich, das weiß ich nicht, weil das in der Schule intern dann abläuft und ja, da entscheidet dann jede Person, wie sehr sie das integriert. Was ich auch sagen kann, es gibt von 2017 von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Studie gegenüber Einstellungen gegenüber lesbischen Schulen, bisexuellen, queeren Menschen in Deutschland, in der 90% sagen, dass es das Ziel der Schule sein sollte, SchülerInnen Akzeptanz und Wissen gegenüber homosexuelle und bisexuelle und auch insgesamt queere Personen zu vermitteln. Mhm. Ist ja schon mal gut, wenn man die Zahl so hört. Gleichzeitig wird in dieser Studie aber auch aufgeführt, dass mehr als die Hälfte der Lehrkräfte, also die Personen, die das Wissen quasi vermitteln sollen, wenn die selbst queer sind, nicht offen mit ihrer queeren sexuellen Orientierung an der Schule umgehen. Mhm. Und auch 2/3 der Jugendlichen ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität verheimlichen oder es zumindest nicht in einem Klassenkontext irgendwie gut tun. Und das ist was, wo ich mir denke, okay, das spricht da wiederum ja eine andere Sprache und ist richtig schade, weil eigentlich sollte es im Unterricht Thema sein, also es ist in den Lehrplänen verankert, aber wie es dann umgesetzt wird und ob sich dann LehrerInnen und SchülerInnen trauen, das tatsächlich auch selbst dann nochmal zu thematisieren, ist dann wiederum was anderes.
Ja. Krass, okay. Ich dachte eigentlich auch, dass es da schon auch eine Entwicklung gab. Weil das haben wir auch, glaube ich, bestimmt schon mal in der Folge angesprochen und oder auch gefragt, wie gehen denn Jugendliche heute mit ihrer Sexualität um? Auch eben mit queeren Sexualitäten, allem Möglichen. Weil bei uns oder bei mir war es damals ja eben auch so, dass man da echt ein Geheimnis draus gemacht hat und nicht so offen damit umgegangen ist. Und ich hatte zumindest ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt mittlerweile anders ist. Ein bisschen offener. Aber okay, scheinbar, wahrscheinlich gibt's da auch wieder Abweichungen von Schule zu Schule und von Ort zu Ort, ne?
Wahrscheinlich, ja. Es hat sehr stark auch damit zu tun, wo lebe ich? Lebe ich hier in der Großstadt? Lebe ich hier auf dem Land? Wie ist generell die Einstellung von den Menschen, die da tatsächlich vor der Klasse stehen? Oder wie wird das Thema innerhalb der Schule gepusht? Was ich schon finde, oder was ich persönlich in Workshops merke, ist, dass wenn ich eben vor allem zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mit den Jugendlichen arbeite, dass da oft ein größeres Basiswissen vorhanden ist. Also, dass die Jugendlichen wissen, was bedeutet queer beispielsweise überhaupt, oder dass das viele wissen oder eine grobe Idee zumindest davon haben. Dass das aber oft Wissen ist, das nicht aus dem Schulunterricht kommt, sondern viel, was über Social Media aufgeschnappt wird. Wo ich merke, dass Social Media da schon eine krasse Aufklärungsfunktion hat, aber auch oft viel gefährliches Halbwissen unterwegs ist oder viel Meinungsbildung. Also nicht nur, also ich, wenn ich jetzt quasi so meinen Social Media Account angucke, dann bin ich da, oder meine Social Media Präsenz oder mit welchen Menschen ich mich da so vernetze, bin ich schon in einer ziemlichen Bubble drin, die alle irgendwie eher queer, eher links, sehr offen, sehr tolerant sind. Und das ist halt nicht die Mehrheit. Das ist immer noch so eine kleine Bubble und das ist irgendwie total schade. Das ist das eine, was ich merke. Und was ich auch sagen würde, wenn man jetzt beispielsweise Schulbücher anguckt oder das Material, womit LehrerInnen arbeiten, dann ist es trotzdem so, dass das oft nicht vielfältig ist. Oder wenn, dann ist das über eine sehr stereotype Darstellung irgendwie nicht unbedingt hinausgeht, oder dass es irgendwie immer noch die gängige Definition von Sex ist, dass eine Vagina einen Penis aufnimmt. Oder das Geschlecht eher binär ist und das Geschlecht vor allen Dingen über den Körper und über ein biologisches Geschlecht definiert wird. Und das ist auch was, das kriege ich in Schulworkshops ganz oft gespiegelt, dass das nach wie vor das Wissen von Sex ist, mit dem Jugendliche so unterwegs sind. Und ich finde, das ist eine sehr limitierender Blick irgendwie auf Sex. Wobei Sex und Sexualität ja nicht automatisch dasselbe meint, aber dass das irgendwie so ein Thema nach wie vor ist, wo ich mir denke, ach schade, das war zu meiner Schulzeit irgendwie noch Thema, und müssen wir da nicht weiter sein. Yeah. Dass irgendwie Homo-Bisexualität wird irgendwie immer noch als so eine Abweichung von Heterosexualität verstanden und nicht als eine gleichwertige sexuelle Orientierung. Und das finde ich super schade.
Yeah.
Also alleine schon, wenn man irgendwie überlegt, dass 2022, also das ist noch nicht lange her, dass erst in dem Jahr die Klitoris in ihrer gesamten Darstellung in Schulbücher aufgenommen wurde. Finde ich, merkt man schon, wie weit wir sind, wenn es um Sexualaufklärung im Schulunterricht geht.
Ja.
Da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Ja, absolut. Ich muss auch sagen, gerade wo du erzählt hast, ist mir so eingefallen, ich hatte schon in der Grundschule Sexualkundeunterricht, aber da ging es wirklich nur um, wie pflanzen sich Menschen fort? Also wirklich dieses ganz stereotype Penis-Vagina-Bild. Und ich verstehe nicht so, ich finde alle Aufklärungen super, aber ich verstehe nicht, warum man dann schon in der Grundschule darauf so einen extremen Fokus legt und nicht auf geschlechtliche Identität mehr. Also wer bin ich denn überhaupt? Also wie fühle ich mich? Und ne, also dass man darauf ein bisschen mehr schaut in so einem jungen Alter, als auf, okay, ich muss jetzt als, keine Ahnung, achtjähriges Mädchen verstehen, wie Fortpflanzung funktioniert. So. Also dass der Fokus da, finde ich, ein bisschen falsch lag, zumindest zu meiner Zeit damals.
Ich würde leider sagen, dass es heute zum Großteil immer noch so, beziehungsweise als wenn ich jetzt auch an meine Grundschulzeit zurück mich erinnere, dann war das, also da teile ich diese Erfahrung, da ging es mir ähnlich. Ich weiß noch, dass wir irgendwelche Gebärmutterdarstellungen ausgemalt haben oder sowas. Dann bin ich mir schön, dass ich das weiß. Ja. Aber ich hätte doch gerne lieber irgendwie sehr viel mehr gewusst und oder sehr viel mehr gewusst, dass sich Sexualität jetzt nicht nur auf Mann und Frau bezieht oder irgendwie auch, dass Sexualität mehr ist als irgendwie Geschlechtsorgane. Mhm. Ja. Dass sie sehr viel mehr irgendwie zum Thema Gefühle und vor allem auch, wie du gerade gesagt hast, wer bin ich denn eigentlich und was heißt zum Beispiel Familie? Mhm. Was bedeutet Vielfalt? Und dass es da ein ganz großes Feld irgendwie gibt, was sehr ausgeklammert wird.
Das toll. Stimmt. Ja, das macht jetzt auch gut. Wir sind da jetzt sehr natürlich dahin gekommen zu dem Mega-Themenblock, den wir heute auch anschneiden wollen. Jetzt mit dem Fokus eben Aufklärungsarbeit bei jetzt konkret Kindern. Ab wann denkst du, ist es überhaupt angebracht oder notwendig oder sinnvoll, bei Kindern Sexualaufklärung anzufangen? Und wie sollte die aussehen? Weil ich, oder haben Carla und ich auch schon gesprochen, und auch mit Freundinnen hatte ich das Thema, dass viele ja der Meinung sind, dass gerade jetzt auch eben mit dem Internet, was du auch meinst, also Kinder viel zu früh in Kontakt kommen mit diesem Thema Sex und wie ihr auch gesagt habt, wie pflanzen sich Menschen fort und so weiter. Wie ordnest du das ein und wie würdest du es vielleicht besser machen? Was sind da deine Gedanken dazu?
Ich finde einen ganz starken Gedanken, den viele, vor allem halt Erwachsene haben, oder das auch was ich im Kontakt mit Eltern auch oft erlebe, ist, dass Eltern oft denken, Sexualität und Sexualorientierung, das beginnt mit der Pubertät. Und ab dann entwickelt man sich und dann entwickelt man ein Bewusstsein dafür und da muss man irgendwie aufpassen. Und Sexualität und vor allen Dingen auch Entwicklung beginnt tatsächlich schon sehr viel früher, nämlich eigentlich von Geburt an. Und das finde ich ganz spannend, weil wir sind ja von Geburt an irgendwie körperliche Wesen, die existieren, die auch ein Gefühl für den eigenen Körper haben. Und wenn man sich die psychosexuelle Entwicklung von Kindern anguckt, dann können Kinder schon so ab dem dritten oder vierten Lebensjahr eine Geschlechtszuordnung vornehmen. Also haben quasi erkennen oder festigen, sage ich jetzt mal, schon ein Bild von Geschlechtsidentität. Also welches Geschlecht habe ich denn eigentlich? Und dann finde ich, ist es viel zu kurz gegriffen, eher zu sagen, ja, okay, wir starten in der Pubertät damit, vielleicht so mit 11, 12, 13, wenn es für viele halt auch schon früher Thema ist. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass man mit Kleinkindern bis ins Detail über irgendwelche sexuellen Praktiken sprechen sollte. Das meine ich damit gar nicht, sondern eher von Anfang an ein ganz selbstverständlicher Umgang mit Körper sind vielfältig, Gefühle gibt es und existieren, Menschen sind vielfältig, wie Familien entstehen können oder was Familie sein kann, nämlich auch über so eine so ein heteronormatives Bild von Vater, Mutter, Kind hinaus, nämlich auch, es könnte auch sein, dass es Familien gibt, die aus zwei Mamas und zwei oder zwei Papas bestehen oder irgendwie Patchwork-Familien oder Wahlfamilien. Sowas kann man Kindern irgendwie schon von Anfang an mitgeben. Was ich eigentlich auch ganz spannend finde, für Kinder sind Informationen alle erstmal gleich oder gleich interessant und gleich wichtig. Für Kinder ist eine Vulva genauso interessant wie ein Ellenbogen, im Sinne von, die haben noch nicht so ein Bewusstsein für
Scham und so.
Für Schamgrenzen oder genau richtig, für Körper. So die Erwachsenen das haben, das lernen Kinder erst im Laufe der so Entwicklung, so ab dem 5., 6. Lebensjahr. Und diese so eine Irritation oder Abwertung oder auch welche Informationen man Kindern gibt, das wird ganz viel von Erwachsenen irgendwie schon so mitgesteuert. Und dementsprechend auch von Erwachsenen, die beispielsweise in Kindergärten unterwegs sind, was ja auch, also im Sinne von ErzieherInnen. Und ich finde, da kann man schon ganz früh ansetzen, einfach so ganz selbstverständlich zu vermitteln, hey, es gibt vielfältige Familien, es gibt vielfältige Körper, es gibt vielfältige Formen zu leben und zu lieben. Es gibt mittlerweile auch ganz viele tolle Kinderbücher, die das sehr schön und kindgerecht von Anfang an aufgreifen. Und um die Frage quasi kurz zu beantworten, denke ich, von Anfang an kann man Kinder da kindgerecht begleiten. Mhm. Also man muss ja, wie schon gesagt, nicht direkt mit irgendwelchen sexuellen Praktiken anfangen. Darum geht's gar nicht, sondern einfach nur, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu entwickeln.
Ja, weil es gibt noch ganz kurz, es gibt ja durchaus ja auch eben Kinder, die schon recht früh das ja schon benennen können für sich, als was fühle ich mich. Mhm. Vielleicht auch gar nicht, also einfach eher die, also ihre Identität recht klar benennen können und später dann tatsächlich auch eine Transition durchführen lassen, die das einfach von Anfang an schon, ja, wie gesagt, benennen konnten. Und was du jetzt gesagt hast, finde ich sehr, sehr gut, weil es macht ja durchaus Sinn, Kinder da dann auch schon eben zu begleiten und nicht da so ein großes Tabuthema draus zu machen, ne?
Ja, genau. Vor allen Dingen ist es einfach eine Entwicklung oder beziehungsweise eine Begleitung in der Entwicklung, die ja sowieso stattfindet oder die eher dafür sorgt, dass Kinder eher offener, toleranter oder vor allen Dingen auch mehr in Frieden mit sich selbst drauf wachsen, weil was wäre das denn für eine schöne Welt, wenn Kinder sich einfach entwickeln könnten, so wie sie sind, anstatt strenge Vorgaben von außen zu haben. Es gibt nur Männer, es gibt nur Frauen und so wie du bist und wie du denkst, das ist falsch. Mhm. Das ist ja ganz oft das, was noch so vermittelt wird. Und da einfach offen zu sein und Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, so aufzuwachsen, wie sie sind, finde ich, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin und ist einfach eine Möglichkeit, sowohl Kindergärten als auch einfach die Orte, wo Kinder und Jugendliche aufwachsen, also Kindergärten, Schulen etc., zu sicheren Orten zu machen, also Menschen einfach aufwachsen zu lassen mit dem, wie sie sind.
Ja.
Das finde ich, ist ein schöner Gedanke.
Ich finde auch voll wichtig, was du gesagt hast mit den Kinderbüchern. Und ich merke das selber auch, also Kinderbücher habe ich jetzt nicht so viele zu Hause, aber bei auch Filmen, also Disney-Filmen, ich finde, man merkt es immer mehr. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber das ist immer inklusiver, immer diverser, immer vielfältiger, auch in der filmischen Repräsentation, auch für eben Kinder wird. Und ich finde das total schön, aber wie sagst du das aus professioneller Sicht? Findest du die Repräsentation in Kinderfilmen gelungen oder denkst du, da könnte noch mehr gemacht werden oder muss noch mehr gemacht werden?
Ich weiß, dass es beispielsweise von Netflix so eine Übersicht gibt, wie viele queere Figuren sind überhaupt in Filmen und Serien abgebildet. Das zielt letztlich automatisch auf Kinderfilme ab. Aber ich finde, also beispielsweise auch wenn Jugendliche sich Filme und Serien angucken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich aufgewachsen bin, gab es noch nicht sonderlich viele queere Repräsentationen. Oder wenn, dann wurde es immer so als eine Abweichung oder als negativ dargestellt. Und ich finde, in der Hinsicht, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also es gibt immer mehr queere Figuren. Und ich verwende queer jetzt als so einen Schirmbegriff für sowohl geschlechtliche als auch sexuelle Vielfalt, ja, sowohl bezogen halt auch auf Geschlechtsidentität, Körper und auch sexuelle Orientierung. Und ich finde, da tut sich schon viel, könnte aber irgendwie noch mehr sein. Also vor allen Dingen auch, wenn man hinguckt auf wie viele verschiedene Formen von Liebe und Zusammensein es einfach gibt. Mhm. Also dass es nicht automatisch bedeutet, ah ja, okay, wir haben da jetzt irgendwie eine lesbische Figur und deswegen sind wir eine diverse Serie, sondern wie vielfältig auch irgendwie beispielsweise lesbisch sein bedeuten kann. Ich finde, da gibt es irgendwie noch schon relativ viel Luft nach oben.
Ja. Ja, ich findest du, das ist jetzt wieder ein kleiner Themensprung, aber das ist noch eine Frage, die mich irgendwie auch sehr umgetrieben hat. Jetzt nochmal zurück zum Thema sexuelle Aufklärung von Kindern. Gibt es da, also es gibt schon natürlich einen Unterschied, aber ist es konkret in der Art, wie du das auch irgendwie den Kindern beibringst? Ist es sehr unterschiedlich zwischen heterosexueller Aufklärung und queerer Aufklärung? Und wenn ja, was ist da so der Unterschied? Also wie gehst du da so vor?
Ich versuche tatsächlich vor allen Dingen auch in meiner Sprache inklusiv zu sein. Also jetzt, es können so, also einfach mal ein banales Beispiel, was aber eigentlich gar nicht so banal ist. Wenn man einfach Jugendliche, also ich würde zum Beispiel niemals den Jugendlichen sagen, hey, hast du schon einen Freund zu einer Person, die ich jetzt als weiblich lese, sondern einfach habt ihr schon Beziehungserfahrungen oder habt ihr einen Freund oder eine Freundin? Also einfach durch so kleine Änderungen in der Sprache, finde ich, kann man schon sehr viel machen. Also selbst wenn dann Kinder und Jugendliche in der Klasse sitzen, die hetero sind, einfach nur zu lernen und zu sehen, hey, es gibt mehr als nur eine heterosexuelle Denkweise, finde ich, stärkt schon ganz, ganz viel. Also ich versuche über Sprache relativ viel zu machen. Auch ich stelle mich immer beispielsweise mit Pronomen vor. Ich finde, damit ist auch immer relativ viel schon thematisiert. Versuche zu gendern. Ich versuche, wenn ich jetzt Materialien oder auch Methoden mitbringe oder auch Bücher, lege ich auch ganz gerne bei Workshops raus, dass das Materialien sind, die in dem, was darin abgebildet wird, dass das möglichst vielfältig ist, dass das verschiedene Familienformen beispielsweise eben zeigt. Ich versuche sehr stark einfach auf den Bedarf der Gruppe irgendwie einzugehen. Was kommt von der Gruppe? Welche Rückfragen sind irgendwie da? Oder auch wenn Gruppen geteilt werden, also wenn ich beispielsweise mit anderen Sexualpädagoginnen zusammenarbeite und man der Schulklasse in zwei Gruppen teilt, einfach weil es leichter ist, in Kleingruppen zu arbeiten, dann teile ich diese Gruppen nicht nach Geschlecht auf, wie das früher ganz, ganz viel gemacht wurde, also von wegen, es gibt jetzt eine Jungsgruppe und es gibt eine Mädchengruppe, sondern ich sage einfach, hey, teilt euch den PädagogInnen zu, mit denen ihr euch wohlfühlt, oder geht in die Gruppe, wo ihr mit FreundInnen beispielsweise zusammen seid oder wo ihr euch gerade wohlfühlt. Also ich gehe sehr stark von so Wohlfühlgruppen aus. Und auch zu der Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen heterosexueller und queerer Aufklärung, sage ich irgendwie so ja und nein. Also ich wünschte, wir wären an einem Punkt, an dem Wissen für alle irgendwie gleich ist. Also wenn es jetzt sowas geht wie Verhütung, Menstruation und Körperwissen, dann denke ich schon, dass hier alle Informationen für alle Menschen interessant sind. Also wenn eine Person menstruiert, ist das Geschlecht vielleicht erstmal gar nicht so relevant, wenn die Person einfach nur wissen will, was gibt's eigentlich an Menstruationsprodukten. Mhm, ja. Oder wenn es um Verhütung geht, dass es spannend zu wissen ist, dass es sowas wie Lecktücher gibt. Das ist ja nicht nur für Menschen interessant und wichtig, die als Person mit Vulva auch irgendwie Sex mit einer Person mit Vulva haben, sondern Lecktücher sind ja für alle Genitalien und für alle sexuellen Orientierung da. Da ist es ja nicht so relevant, ist die Person jetzt lesbisch oder hetero, sondern da ist vor allem die Information interessant und wichtig, hey, ich will mich von der sexuell übertragbaren Infektion schützen.
Ja.
Ich finde, in der Hinsicht ist das Wissen irgendwie für alle gleich wichtig. Gleichzeitig denke ich mir auch, wenn es jetzt beispielsweise tatsächlich um Sex geht, dann würde ich mir wünschen, dass, oder versuche das auch immer wieder aufzuzeigen, dass heterosexueller Sex nicht nur die Norm ist, dass es auch eine Vielfalt in sexuellen Praktiken gibt und gleichzeitig auch, dass sexuelle Praktiken nicht unbedingt ein Geschlecht kennen. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwie von Oralsex ausgehen oder von Lecken, dass das alle Menschen irgendwie machen können, wenn sie Bock drauf haben. Und gleichzeitig denke ich auch, dass queere Aufklärung vor allem in der Hinsicht wichtig ist, gesamtgesellschaftlich für Offenheit und für Toleranz einzustehen und auch einfach mit, ich sag mal, mit gutem Beispiel voranzugehen und so eine Art, ja, Identifikationsfigur zu sein. Also wenn ich als Jugendlich gewusst hätte, hey, es gibt noch mehr queere Menschen, ich bin da irgendwie nicht alleine, und hey, da ist eine Person, die erzählt mir gerade irgendwie was über sexuelle geschlechtliche Vielfalt und die weiß vielleicht selbst, wie es ist, ein Coming-out zu haben oder Diskriminierungserfahrungen zu machen, dann macht das was mit mir oder dann macht das auch irgendwas mit Schülern.
Ja, voll.
Genau.
Ja, voll krass. Ja. Aber noch eine Frage zu, wir hatten es jetzt ganz kurz vorhin angesprochen, und zwar der Einfluss eben jetzt von Social Media, weil ich glaube, das ist schon eine riesen Säule jetzt, auch wenn es um Bildung oder an Wissensaneignung von Jugendlichen geht. Und du hast ja auch schon gesagt, also vieles findet eben auf Social Media statt und du hast selbst gesagt, dass du auch merkst, dass viele Begriffe schon irgendwie bekannt sind, eben auch durch Social Media, was ja ein Vorteil oder vielleicht ja was Gutes ist, weil man eben über Social Media sehr viel lernen kann und sehen kann. Aber du sagst auch, es ist halt auch gefährlich unter Umständen. Also einfach dieses Halbwissen und jeder, der schon mal auf TikTok unterwegs war, weiß, es ist halt auch sehr viel Freizügigkeit und sehr viel, naja, da wird einem schon manchmal, ja, das Thema Sexualität einfach so ins Gesicht gedrückt, sage ich jetzt mal. Wie wertest du denn den Einfluss von Social Media jetzt für eben Kinder, Jugendliche und was denkst du oder was tust du, um diesem Halbwissen, diesem Gefährlichen so entgegenzuwirken?
Ich finde, Social Media ist ich wollte gerade sagen, sowas wie Fluch und Segen zugleich, aber ich finde, das trifft das nicht so ganz, sondern ja, es ist einfach Realität für Jugendliche. Das ist jetzt, da finden genauso Inhalte statt, wie sie auch im Klassenzimmer stattfinden, nur nochmal überspitzt dargestellt. Also Social Media ist ja quasi ein Spiegel unserer Gesellschaft. Themen, die für uns interessant sind, werden ja auch in Social Media mit reingenommen. Also es ist jetzt nicht keine Parallelwelt oder irgendwie ein anderes Universum, sondern das ist unsere Realität. Vielleicht teilweise auch sehr überspitzt dargestellt in Bezug auf manche Themen. Und ich denke, dass vor allen Dingen im Hinblick auf Jugendliche wichtig ist, da mit einer gewissen Medienkompetenz ranzugehen. Also dass Jugendliche wissen, nicht alles, was ich auf Social Media sehe, ist echt oder echt in Anführungsstrichen, sondern im Filter beispielsweise können schon sehr viel irgendwie machen. Oder da wird sehr viel auch mit einer, ja, sag mal, Verkürzung gearbeitet. Also fast jetzt bestimmte Entwicklungsstufen beispielsweise betrifft oder, wie du ja auch schon gesagt hast, da wird irgendwie teilweise sehr viel Haut gezeigt. Und dass Jugendliche wissen, wie gehe ich adäquat mit diesem Wissen um? Und ich finde, das ist was, das kann man in der Schule relativ gut aufgreifen. Und aber gleichzeitig auch, Social Media kann eine gute Möglichkeit sein, sich über bestimmte Themen zu informieren, eine gewisse Repräsentation zu finden, die man im Klassenzimmer beispielsweise oder in der WU-Gruppe, in der man lebt, vielleicht nicht hat oder auch zu bestimmten Themen Informationen zu erhalten, die man sonst vielleicht nicht finden würde. Also ich denke jetzt beispielsweise an das Thema Asexualität oder Aromantik. Mhm. Das findet in Schulbüchern halt so gar keinen Platz. Oder auch in unserer übersexualisierten Welt. Wenn ich halt eine Person bin, die keine oder nur eine geringe sexuelle Anziehung zu anderen Menschen spürt, dann kann ich mich online mit anderen Menschen vernetzen, denen es vielleicht ähnlich geht. Und ich finde, da hat Social Media schon einen großen Vorteil, oder es kann eine gute Möglichkeit sein, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, irgendwie gute Informationen zu kriegen. Wenn man aber auch guckt, wo kommen die Informationen her? Also wer sagt das? Ist das irgendwie gut belegt? Mit wem arbeitet die Person vielleicht irgendwie zusammen? Worum geht's der Person? Also spricht die aus einer persönlichen Erfahrung? Spricht die aus einer aktivistischen Haltung? Oder ist es eine Person, die vielleicht zu dem Thema irgendwie schon geforscht oder anderweitig gearbeitet hat? Also so eine gewisse Medienkompetenz und einfach auch Quellenkompetenz. Das ist was, finde ich, da kann man Jugendliche sehr, sehr, oder sollte man Jugendliche sehr, sehr stark stärken, wenn es um Social Media geht.
Ja, stimmt. Wichtiger Punkt, stimmt. Aber was du gerade gesagt hast mit diesem Aromantik, Asexualität, also dass es ja natürlich auch SchülerInnen gibt, die damit überhaupt gar nichts, also die gar kein sexuelles Interesse haben in der Hinsicht. Hat es auch bei dir Platz, also dass du dann auch sagst, weißt du, dass du das auch thematisierst irgendwie in deinem Bezug mit den Kindern?
Ja, also was ich ganz gerne mache ist, ich weiß nicht, ob euch das Modell was sagt, das Genderbread oder das Gender Unicorn, so eine Darstellung, die versucht, mehrdimensional Geschlecht abzubilden und in dem Zug auch verschiedene sexuelle Orientierungen, die in dem Rahmen benannt werden können. Und allein schon die Frage an Jugendliche, wisst ihr eigentlich, was LGBTQIA+ bedeutet? Und dann gehe ich gemeinsam mit denen so die Buchstaben durch und wenn man dann bei dem A landet, ist dann ganz oft so, ja, A bedeutet, ja, keine Ahnung. Und also alleine sowas dann schon besprechbar zu machen, finde ich, macht ganz, ganz viel und fühlen sich Jugendliche dann doch auch gesehen, auf die das vielleicht zutrifft. Also ich hatte auch schon ein paar Mal die Situation, dass Jugendliche dann nach Workshops, wenn ich halt so den Klassenraum aufräume, zu mir kommen und danach sagen, hey, cool, dass du das thematisiert hast. Ich bin nämlich zum Beispiel lesbisch oder ich frage mich, ob ich asexuell bin. Und ich habe mich hier wohlgefühlt, weil das hier so einen Raum gefunden hat.
Schön, ja.
Das finde ich ist immer eine richtig schöne Rückmeldung, weil ich denke, okay, egal, wer jetzt in diesem Klassenraum sitzt, ihr könnt alle was davon mitnehmen. Und statistisch gesehen sind es tatsächlich pro Schulklasse 1 bis 2 Jugendliche, die eben mit der LGBTQIA+-Community angehören. Und also ich sehe das den Jugendlichen ja nicht an. Oder die melden sich ja nicht und sagen, hey, ich bin übrigens queer. Aber einfach, um alle abzuholen. Also wie gesagt, ich denke auch, dass sehr viele heterosexuelle Menschen viel zum Thema Offenheit und Toleranz lernen können, wenn es einfach nur Thema wird, dass Heterosexualität vielleicht die Norm ist oder in der Mehrheit ist, aber dass es darüber hinaus noch sehr viel mehr gibt. Ich finde, das holt dann alle Jugendlichen irgendwie so mit ab und das finde ich, da versuche ich drauf zu achten, so einen möglichst offeneren Rahmen zu den Workshops zu machen.
Voll.
Ja, schön.
Das ist echt schön. Ja, es kann halt vor allem auf gar keinen Fall schaden, da einem, wie du sagst, alle mit ins Boot zu holen. Und es reicht ja oft auch schon, echt einfach mal das anzuregen, das Thema. Und dann arbeitet das ja oft auch in jedem Kopf einfach nochmal weiter. Und wenn man selbst sagt, ja, okay, ich bin heterosexuell, passt, aber ich habe was dazugelernt. Und mit diesem Wissen wachse ich auf und präge dann später ja auch im besten Fall die Gesellschaft oder einfach den Umgang eben mit anderen Menschen, was auch immer sie für eine Sexualität oder Identität haben. Insofern, ja, wäre es wünschenswert gewesen, dass es vielleicht tatsächlich schon ein bisschen früher angefangen hätte. Aber super, dass es jetzt mittlerweile ebenso Leute wie dich gibt, die das machen. Muss man ja mal so sagen.
Voll, ich denke auch, dass es ganz stark darum geht, auch einfach für Toleranz und Offenheit einzutreten und für einen diskriminierungsärmeren Raum. Also es gibt ja nach wie vor, gibt es immer noch Übergriffe gegenüber queere Menschen, Gewalt oder alleine schon irgendwelche Hänseleien auf dem Schulhof. Also schwul ist immer noch eine Beleidigung.
Mhm.
Und das ist was, wo ich denke, es fängt schon im ganz, ganz Kleinen an, eben, dass man dafür Bewusstsein schafft, wie stark Worte und Sprache verletzen können oder wie viel man selbst einfach dazu beitragen kann, indem man Haltung zeigt und sagt, hey, das ist nicht cool, dass du das als Schimpfwort verwendest. Mhm. Und wenn das das Einzige ist, was Jugendliche aus Workshops von mir mitnehmen, dann finde ich, ist da auch schon viel getan.
Hast du schon mal Erfahrungen gemacht in einem deiner Kurse oder in Schulen, eben das jemand da sich drüber lustig gemacht hat oder das nicht so ganz ernst genommen hat oder irgendwie abfällig oder irgendwas geworden ist?
Ja, kommt immer wieder vor. Also ich meine, in Schulklassen sitzt ja auch sitzen vielfältige Menschen. Da gibt es auch Menschen, die in ihrer Meinung oder Haltung sehr, sehr stark sind, eben, dass es beispielsweise nur zwei Geschlechter gibt und dass ich habe da auch häufiger schon Beleidigungen gehört gegenüber der Queer Community und das ist was, da schreite ich dann auch ein. Also nicht, dass ich mich selbst hinstelle und sage, übrigens, ich bin auch queer und das geht gerade persönlich gegen mich. Da trenne ich schon sehr stark zwischen einer beruflichen Rolle und zwischen dem, wer ich privat bin oder was ich privat lebe. Versuche da aber immer sehr stark an so eine Toleranz oder ein Miteinander zu appellieren. Also mir geht es dann schon darum, erstmal zu erforschen, okay, warum sagt die Person das denn da gerade? Weiß die Person vielleicht nicht, was queer überhaupt bedeutet oder was die Person mit einem gewissen Schimpfwort bei anderen Leuten auslösen kann? Und da versuche ich dann irgendwie mit einer gewissen Offenheit der Person gegenüber dann auch aufzutreten oder versuche auch zu sagen, hey, das, was du gerade sagst, ist nicht cool. Du willst ja vielleicht selbst auch nicht beleidigt werden oder du möchtest ja selbst auch mit Respekt behandelt werden. Und genau da erlebe ich dann ganz unterschiedliche Reaktionen. Also einige Menschen, die dann sehr stark in ihrer Meinung sind und sagen, nö, für mich gibt es nur zwei Geschlechter und fertig. Und dann sage ich, okay, das ist deine Meinung, das lasse ich so stehen. Das ist auch in Ordnung, wenn du das so denken möchtest. Ich bin hier, um einfach einen offenen Rahmen aufzumachen, zu zeigen, es gibt noch mehr. Wir haben in Deutschland die Meinungsfreiheit. Du kannst denken, was du möchtest, das ist auch okay. Also einfach so einen offenen Rahmen aufzumachen, dass es in Ordnung ist, mit seiner eigenen Meinung zu sein, solange es keine anderen Menschen verletzt, diskriminiert, beleidigt etc.
Ja, stark. Ich finde das nämlich, also ich denke immer dann, wie ich da reagieren würde. Ich glaube, ich wäre da viel zu persönlich involviert und angegriffen. Aber natürlich
gar keine Geduld, hast, ja.
Ja, nee, wirklich. Aber dass du da, es ist ja auch natürlich super gut, dass du dann sagst, du trennst da auch ganz bewusst von dir, also von deiner Person und nimmst es eben auch nicht persönlich. Super stark, aber also ich könnte es nicht, aber ja, es macht auch total Sinn.
Krass, und was machst du, also das, wir haben jetzt viel über eben Kinder und Jugendliche gesprochen, machst aber auch bis ins Erwachsenenalter, meine ich, auch Workshops, oder?
Vor allen Dingen, so Schulungen, was jetzt, oder Fortbildungen, was Fachkräfte betrifft. Also beispielsweise bin ich in Kitas unterwegs, also zum Thema vor allem kindliche Sexualität oder aber tatsächlich auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Kita. Aber auch vor allem das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wird von Lehrkräften tatsächlich relativ viel nachgefragt, was ich irgendwie ein schönes Signal finde. Also dass ich da an Schulen bin und die LehrerInnen-Schule, also dass da tatsächlich dann einfach eine Fortbildung, wo LehrerInnen zusammenkommen und eben solche Fragen einbringen können wie, was bedeutet queer überhaupt, wie kann ich mit SchülerInnen umgehen, die queer sind, wie gehe ich damit um, wenn eine Person sagt, hey, ich bin trans, oder ich oute mich irgendwie als schwul, oder also wie kann ich einfach damit umgehen, also Handlungsoptionen aufzuzeigen und genau, einfach ein Wissen zu vermitteln, weil ganz oft sind LehrerInnen unsicher und sind so, hey, ich möchte gerne richtig handeln, aber ich weiß nicht so richtig, wie. Mhm. Wie kann ich SchülerInnen bestmöglich begleiten und unterstützen? Und das ist was, da finde ich, hilft zu Wissen reingeben, ganz, ganz viel.
Voll schön, sehr gut.
Ja. Ja, es ist halt, es ist wirklich was, was ja nicht nur, das vergisst man, glaube ich, auch oft, dass natürlich nicht nur Kinder lernen, sondern auch gerade Menschen im Erwachsenenalter auch immer weiter lernen. Und weil es eben auch noch leider ein Thema ist, was noch nicht so breit Anklang und auch Verständnis gefunden hat und Akzeptanz und Toleranz und Sichtbarkeit vor allem. Ja, finde ich mega cool. Also ich kann mich immer nur wiederholen, ich finde es richtig, richtig gut und wichtig, was du machst. Und ja, Alina, ich weiß nicht, hast du noch was? Ich bin so voll gerade.
Ich bin auch noch am Verarbeiten. Das waren wirklich sehr viele schöne Sachen. Ich bin so...
Ja, total.
Glückselig.
Vor allem, was ich eigentlich auch voll schön und wichtig finde zu sagen, Lernen endet ja nie.
Ja. Ja.
Oder auch sich selbst in seiner Sexualität zu erfahren, endet nie. Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie jetzt überlege, wie viele Menschen mir tatsächlich auf meinem Instagram-Account schon geschrieben haben, hey, dank dir habe ich mich getraut zu outen und ich bin jetzt, keine Ahnung, Anfang 30, wo ich mir denke, auch voll schön, dass du zum einen das mit mir teilst, also dieses Vertrauen überhaupt hast, und zum anderen zu merken, wie viel man bei Menschen bewegen kann, einfach nur durch Aufklärung. Mm. Und dass es eigentlich nie zu spät ist, zu sich selbst zu stehen oder für sich selbst zu hinterfragen oder einfach zu sagen, hey, ich mache mich da jetzt auf so eine Reise und ich gucke, wo es hingeht und wie es mir geht damit.
Ja.
Das finde ich richtig schön, dass ich mir denke, hey, genau darum geht's ja. Vielfalt ist irgendwie die Norm oder sollte die Norm sein. Und egal, wie sich das bei dir zeigt oder wie du dich entwickelst, mit wem du sein willst, wen du lieben willst, mit wem du Sex haben willst, ganz egal, solange du irgendwie zu dir stehen kannst. Und das ist was, da denke ich, dafür möchte ich einstehen. Also so eine offene Gesellschaft, in der Menschen einfach sein können, wie sie sind.
Voll. Ja, das nehmen wir, glaube ich, auch, also Carla, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, das nehmen wir auch so wahr, dass immer mal wieder Leute gibt, die uns auch schreiben, dass allein der Podcast ihnen so geholfen hat und sie sich jetzt auch getraut haben, irgendwie zu irgendwas zu stehen oder sich jetzt nicht mehr so alleine fühlen. Und ich kann das sehr gut verstehen, was du sagst. Also das ist wirklich einfach ein schönes Gefühl. Und ich finde auch schön, was du gesagt hast, Vielfalt sollte die Norm sein. Also ich glaube, das ist doch ein wunderbarer Abschlusssatz, oder?
Oder Schlusswort. Was für ein Schlusswort, ja, wirklich.
Oder hast du noch was dir auf der Seele brennt, was du noch gerne loswerden möchtest?
Ich glaube, es ist tatsächlich genau das, also dass jede Person bei sich selbst erstmal anfangen kann, egal ob du hetero oder queer bist, dass es einfach okay ist, wie man selbst ist und dass man für die Welt eintreten und einstehen kann, in der man selbst leben möchte und dass man so sein kann, wie man will und dass man irgendwie immer Unterstützung finden wird, und sei es eben über Social Media, für die Person, die man selbst ist oder die man vielleicht mal werden möchte, dass es immer Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen machen. Und ich glaube, da macht ihr mit eurem Podcast auch eine richtig tolle Arbeit, einfach zu merken, hey, da gibt's andere Menschen, denen geht's genauso und mit denen kann man sich vernetzen und man kann sein Leben lang lernen und sich entwickeln.
Ja.
Genau.
Oh. Ja, schön. Ach man. Okay, gut.
Mit einem Lob abschließen finde ich sehr gut.
Super. Also, nochmal vielen Dank, Janina, an dich, dass du da warst. Danke an alle, die bis jetzt uns zugehört haben. Wenn ihr wollt, schaut gerne mal bei Janina vorbei unter Lust und Lieben auf Instagram. Genau. Ja, bei uns doch auch gerne queerrevier-podcast.
Ihr wisst es doch. Nein, ich kann mich auch nur anschließen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin total, ja, wie ich schon gesagt habe, voll mit schönem Input. Ich fand es total toll, mit dir zu sprechen. Und ja, folgt uns alle auf Insta und liked den Podcast und
richtig gerne, danke euch.
Ja, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und
wünsche ich euch auch.
Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
Yes. Macht's gut alle miteinander.
Tschüssi.
Tschüss.
Queer Revier, der LGBTQ+ Podcast mit Carla und Alina.